Vielen Dank für dieses Gespräch. Nach Ihrem Vortrag, Herr Professor Reinhardt, es ist eine große Ehre, ihn hier zu haben, weil es ist ein neues Thema für uns gewesen. Das erste Mal, dass die Ringvorlesung sich nach Asien umgeguckt hat. Meine erste Frage wäre ein bisschen genereller gestellt. Wie würden Sie Eurozentrismus definieren?
Nun, Eurozentrismus bedeutet, dass man die eigenen europäischen kulturellen Verhältnisse und die eigenen europäischen Werte nicht bloß in den Mittelpunkt stellt, sondern vergleichsweise überbewertet. Das heißt, das, was ich Borniertheit genannt habe, dass man sich nicht nur dazu bekennt, sondern dass man die anderen abwertet. Also ich würde sagen, natürlich hängt die eigene Identität immer an der Alterität, aber es ist eben ein Unterschied, ob man das eigene hochschätzt und vom anderen abgrenzt oder ob man damit das andere dann gleich massiv abwertet, wobei der Schwerpunkt auf massiv liegt. Ich habe das ja dargelegt, dass es da verschiedene Techniken gibt. Die einfache Xenophobie, dass man in der Tat ethnozentrisch ist, aber ich würde sagen aufgeklärt ethnozentrisch, dass man weiß, dass es nicht anders geht und dass das zur europäischen Kultur gehört. Oder ob man eben die anderen für Barbaren hält oder für Ungläubige oder gar für rassisch Minderwertige. Das ist ein Unterschied. Das kommt, glaube ich, sehr darauf an, dass man diesen feinen Unterschied macht.
Und Sie haben auch benannt am Ende Ihres Vortrages Kommunikation als ein Grundbestandteil und, wenn ich ihn richtig verstehe, diesen Eurozentrismus oder Ethnozentrismus entgegenzuwirken, konnte sein. Wie sehen Sie die Frage der Übersetzung? Meine Frage ist tatsächlich, weil, wie ich Ihnen auch meinen Eindruck von der Vorlesung mitgeteilt habe, es scheint noch ein sehr großes Unwissen über, was die chinesische Geschichte und sogar die Kultur angeht, von so ein großes Land heutzutage in Europa. Sehen Sie das anders, beziehungsweise wie funktioniert mit den Übersetzungen? Ich nehme mal an, dass China ständig an sich übersetzt, was in der europäischen Welt produziert wird. Ist das andersrum auch so oder sehen Sie da große Unterschiede?
Quantifizieren kann ich den Unterschied nicht. Aber was ich weiß, ist, dass gerade die moderne chinesische Literatur, die ja hochinteressant ist, also chinesische Romane, durchaus in beträchtlichem Umfang ins Deutsche übersetzt werden. Also wenn Sie den Katalog der Freiburger Universitätsbibliothek einfach mal anschauen, dann finden Sie viele der modernen Romane, gerade auch der kritischen Romane, sind ins Deutsche übersetzt. Also es gibt durchaus die Möglichkeit. Ich würde sagen, das Problem ist weniger, dass dieser Kenntnisstoff zur Verfügung stünde, sondern dass er wahrgenommen wird, dass er von breiteren Kreisen wahrgenommen wird. Also ich kann das etwa am Beispiel des Freiburger Konfuzius-Instituts klar machen. Die bisherige Chefin hat das sehr auf Kulturkontakt getrimmt, nicht? Sie wollte tatsächlich und jetzt wurde sie praktisch abgesetzt. Ich weiß nicht, ob sie abgesetzt oder freiwillig gegangen ist, aber deutschen Trägern war das nicht ökonomisch genug. Also der Kontakt ist ökonomiezentriert. Und das hat sein gutes Recht und so weiter, dass die Frau Kanzlerin 9-mal in China war und ihre Bücklinge macht. Das hat alles seinen guten Grund und seine Berechtigung. Aber damit ist kein Kulturaustausch gegeben. Nicht? Und da haben eben Universitäten und was weiß ich und auch die Konfuzius-Institute eine gewisse Aufgabe. Man muss eben aufpassen, dass man nicht da ganz in die ökonomische Ecke gerät. Kommunikation besteht nicht bloß aus Ökonomie. Das bei allem Respekt vor der Ökonomie.
Und Sie sprechen tatsächlich ein sehr aktuelles Thema an. Hier in der neueste Stadtteil Hamburgs, die Hafen City, gibt es verschiedene Straßen, die nach Orte in einen asiatischen Raum benannt sind. Wir haben zum Beispiel Shanghai Allee. Und die Narrative dahinter wird gesagt, wir wollten, dass sich unsere chinesischen wirtschaftlichen Partner sich zu Hause fühlen. Dann die Frage zurückgestellt, weil Sie auch öfter jetzt, nehme ich an, in Peking waren. Wie präsent ist dann Europa bzw. Deutschland in dem öffentlichen Raum in China?
Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil die Dimensionen ganz andere sind. Hamburg ist eine große Stadt, aber im Vergleich zu Beijing ein Dorf, nicht? 22 Millionen Einwohner, 5 Millionen Autos. Es gibt durchaus eine deutsche Präsenz. Es gibt sogar so etwas wie ein deutsches Viertel, wenn Sie so wollen. Das heißt, eine Gegend, in der sich deutsche Wirtschaftsbüros und Agenturen und die Botschaft und dieses und jenes sammeln. Aber das ist dann eigentlich eher marginal. Und ein ganz entscheidender Punkt, den ich in meinem Vortrag berührt habe, ist eben, dass viele Chinesen das Gefühl haben, sie hätten es nicht nötig. Während das bei uns in diesem, so wie die Amerikaner, nicht? Man ist ein Riesenland und man ist sich selbst genug und nur ein paar Leute, die Geschäfte machen wollen oder die geistig interessiert sind, aber der Rest, den interessiert, ist ein Drecker und das geht bei uns nicht. Auf die Dauer werden wir feststellen, dass wir ohne die anderen zur Kenntnis zu nehmen nicht leben können. Man kann das immer, das ist geradezu lächerlich, aber je kleiner das Land, desto mehr die Fähigkeit zu kommunizieren. Nicht? Niederländer, Belgier, die können viel mehr Sprachen als Deutsche oder Engländer und gehen viel mehr auf andere zu, mögen auch borniert sein, aber sie sind kommunikativ sehr viel kompetenter als größere Länder. Und ein Riesenland ist dann noch weniger kompetent. Ich habe das in Amerika erlebt, nicht? Wo die Leute keine Ahnung haben, Europa überhaupt, habt ihr, wir waren da in Amerika, da lebt ihr noch in Höhlen sozusagen. Nicht? Also das ist sehr banal, aber es ist eine Funktion der Größe des Landes.
Ja, allerdings. Aber diese kulturelle Arroganz ist auch eine Quelle für diese Expansion, was Sie benannt haben. Also würden Sie China als eine Kolonialmacht sehen oder nicht?
Das ist eine schwierige Frage. Ich neige sowieso dazu, den Kolonialmachtbegriff aufzulösen. Ich meine, natürlich kann man sagen, was Kolonialherrschaft ist, aber es gibt, vor allem wenn es sich um kontinentale Imperien handelt, eigentlich nur einen gleitenden Übergang zwischen Imperium und kolonialem Imperium. Koloniales Imperium ist vielleicht eine Übergangsform oder sowas Ähnliches, aber es ist sehr schwierig, etwa Russland als Kolonialmacht zu definieren. Es war es bis zu einem gewissen Grad. Aber man fragt sich, ob der Unterschied noch viel bringt.
Die vorletzte Frage zielt auf die Figur der Jesuiten. Ich würde Ihnen gern drei Kategorien vorschlagen wollen und Sie sagen mir, wo Sie am besten die Jesuiten definiert finden. Weltbürger, kulturelle Übersetzer oder Diplomaten? Oder keiner davon?
Ich würde sagen, am ehesten kulturelle Übersetzer. Weil das war tatsächlich ja ihre Absicht. Sie wollten, das ist unsere Sprachregelung, nicht? Sie würden natürlich nicht sagen, wir wollten Kultur übersetzen, wir wollten unseren Glauben übersetzen. Aber der Glaube ist nun mal ein Teil der Kultur oder umgekehrt, wie man das sehen will. Also sie waren auf alle Fälle kulturelle Übersetzer, sowohl indem sie China etwas für die Chinesen übersetzt haben, übrigens zum Teil auch ganz wörtlich, nicht? Liturgische Texte, westliche Texte, Lehrbücher, mathematische und alles Mögliche. Und sie waren für Europa kulturelle Übersetzer, also das waren sie ohne Zweifel.
Und vielleicht bräuchten wir diese Figur neu zu besetzen, jenseits von wirtschaftlichen Interessen.
Ja, man muss dazu sehen, dass eben diese Leute eine hohe und hochidealistische Motivation hatten. Und das ist vielleicht etwas, was uns fehlt. Ich war auf dem Friedhof, wo die begraben sind. Ich habe den größten Respekt, was die auf sich genommen haben, in einem fremden Land zu leben, ohne Familie, als Zölibatäre, völlig allein gelassen, manchmal im Gefängnis und so. Also der Mut und die Durchhaltefähigkeit dieser Leute ist grandios. Und also ich weiß nicht, ob unsere modernen kulturellen Übersetzer sowas zustande brechen. Man muss sehen, dass dahinter eben ein enormer Idealismus steckt. Man kann den irregeleitet finden und pervers, aber es ist trotzdem
wertgeleitetes Handeln. Okay, und jetzt, weil Sie tatsächlich auf diesen Grab gegangen sind, also die Jesuiten werden erinnert in China, deren Präsenz ist noch sichtbar.
Ja, also für bestimmte Leute, nicht? Also natürlich nicht wieder für die erwähnten Massen. Aber die Hinterlassenschaft wird gepflegt und hat sogar den Rang eines Nationaldenkmals bekommen. Nachdem sie früher, also die Gräber der Jesuiten wurden zum ersten Mal von den Boxern geschändet. Dann wurden sie auf Druck der Westmächte wiederhergestellt. Dann haben sie eine sehr merkwürdige Geschichte in der Kulturrevolution gehabt. Also, wenn ich richtig verstanden habe, hatten die Kulturrevolutionsleute die Absicht, sie zu schänden, aber man hat sie irgendwie an der Nase rumgeführt. Jedenfalls nach der Kulturrevolution wurden sie dann ein zweites Mal und dieses Mal aus chinesischer Initiative wiederhergestellt und sind heute sehr gepflegt. Und es gibt einen riesigen chinesischen Bildband, der dreimal so viel wiegt wie mein dickes Buch, der von offizieller Seite da hergestellt wurde. Und die astronomischen Geräte, das ist was ganz anderes, die sie gebaut haben oder von Chinesen haben bauen lassen, das ist heute ein Museum, ein wunderschönes Museum geworden. Also das wird jetzt gepflegt und gilt als Bestandteil der chinesischen Geschichte und der chinesischen Kommunikation mit dem Westen.
Vielen Dank, weil Sie auch in dieser Richtung jetzt die Aufmerksamkeit gelenkt haben auf Denkmäler und Erinnerungen im öffentlichen Raum oder jenseits in der Form von einem Museum, semi-öffentlichen Raum. Und Sie, die sogenannte Boxerkrieger, auch in der Vorlesung benannt hatten. Gibt es eine Art von Erinnerung an deutsche Besetzzeiten in China oder ist das ein geschlossenes Kapitel? Wie wird
das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich würde behaupten wollen, dass das pauschal und auch westlich läuft, weil in der Tat ist ja der Boxerkrieg eine gemeinsame Aktion der Mächte gewesen, waren ja sogar Japaner beteiligt, sodass man wahrscheinlich das nicht speziell deutsch profilieren könnte. Es gibt natürlich Erinnerungen an die deutsche Kolonie, aber das ist ja marginal in Qingdao, nicht? Das ist schon, das wird auch gepflegt. Also die Villa des Gouverneurs war die Sommervilla des Vorsitzenden Mao. Da wird noch das große Bett gezeigt, wo er sich mit seinen Gespielinnen vergnügt hat, nicht? In der Villa des deutschen Gouverneurs. Die alte Kirche ist noch da, die alte Schule, die beinahe eine Universität gewesen wäre, das wird durchaus gepflegt und hat eine eigentlich eher positive Tradition. Und etwas ganz Wichtiges, Qingdao-Bier. Nach deutschem Rezept das beste Bier, das man in China trinken kann.
Vielen Dank für dieses Gespräch. Ja.